Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Predigttext steht, wie bereits angekündigt, auch im Matthäus-Evangelium, und zwar gleich im Anschluss an die erste Schriftlesung, nämlich im Kapitel 20. Matthäus Kapitel 20, die Verse 1 bis 16. Dort spricht der Herr: Denn das Reich der Himmel gleicht einem Hausherrn, der am Morgen früh ausging, um Arbeiter in seinen Weinberg einzustellen. Und nachdem er mit den Arbeitern um einen Denar für den Tag übereingekommen war, sandte er sie in seinen Weinberg. Als er um die dritte Stunde ausging, sah er andere auf dem Markt untätig stehen und sprach zu diesen: Geht auch ihr in den Weinberg, und was recht ist, will ich euch geben. Und sie gingen hin. Wiederum ging er aus um die sechste und um die neunte Stunde und tat dasselbe. Als er aber um die elfte Stunde ausging, fand er andere untätig dastehen und sprach zu ihnen: Warum steht ihr hier den ganzen Tag untätig? Sie sprachen zu ihm: Es hat uns niemand eingestellt. Er spricht zu ihnen: Geht auch ihr in den Weinberg, und was recht ist, das werdet ihr empfangen. Als es aber Abend geworden war, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter: Rufe die Arbeiter und bezahle ihnen den Lohn, indem du bei den Letzten anfängst bis zu den Ersten. Und es kamen die, welche um die elfte Stunde eingestellt worden waren, und empfingen jeder einen Denar. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen. Da empfingen auch sie, jeder, einen Denar. Und als sie ihn empfangen hatten, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen: Diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, und du hast sie uns gleichgemacht, die wir die Last und Hitze des Tages getragen haben. Er aber antwortete und sprach zu einem unter ihnen: Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht um einen Denar mit mir übereingekommen? Nimm das Deine und geh hin. Ich will aber diesem Letzten so viel geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht, mit dem Meinen zu tun, was ich will? Blickst du darum neidisch, weil ich gütig bin? So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Denn viele sind berufen, aber wenige auserwählt. Gemeinde Jesu Christi, ich habe bei der Vorbereitung der Predigt in meinem Ordner geschaut und festgestellt, dass wir schon seit 18 Monaten mit dieser Reihe über die Gleichnisse beschäftigt sind. Wir haben im Matthäus-Evangelium begonnen und seit ziemlich genau einem Jahr haben wir dann nur Gleichnisse aus dem Lukas-Evangelium behandelt. Und es wird auch, so Gott will, noch ein Gleichnis aus Lukas geben, aber dann kehren wir wieder ins Matthäus-Evangelium zurück und damit biegen wir dann auch gleichsam auf die Zielgerade in dieser Predigtreihe ein. Aber ich möchte heute schon mal einen Abschnitt aus dem Matthäus-Evangelium vorziehen, nämlich dieses sogenannte Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Der Grund ist der, dass dieser Text in gewisser Weise an das anknüpft, was wir beim letzten Mal vor 2 Wochen gelernt haben. Wir betrachteten damals das Gleichnis vom Pharisäer und vom Zöllner. Und da ging es ja vor allem um das Thema Selbstgerechtigkeit, also um die Selbstzufriedenheit, die Zufriedenheit mit sich selbst, das Vertrauen auf die eigenen Werke und damit einhergehend auch die Verachtung des Nächsten. Und heute haben wir etwas Ähnliches vor uns. Allerdings sind die Schwerpunkte etwas anders gelagert. Ich habe vorhin nicht umsonst den Abschnitt aus Kapitel 19 gelesen, denn dort erfahren wir etwas über den Anlass, warum Jesus nun dieses Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg vorträgt. In diesem Abschnitt, der unmittelbar davor steht, begegnete uns der reiche Jüngling, der darüber nachsann, welche guten Taten er wohl vollbringen müsse, um das ewige Leben zu erlangen. Aber dann lasen wir auch die Frage des Petrus: Welchen Lohn denn Sie, die Jünger, erhalten werden für Ihre Aufopferungsbereitschaft? Und die Antwort Jesu war im Grunde, dass sie einen großen Lohn empfangen werden. Und diese Frage und vor allem die Antwort des Herrn sind eigentlich dann der Auftakt zum Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Zunächst hören wir in Matthäus 19, im Vers 29, die sehr wohlwollende Verheißung: Und jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meines Namens willen, der wird es hundertfältig empfangen und das ewige Leben erben. Das klingt erstmal sehr gut. Doch schon der nächste Vers, Vers 20, beginnt mit einem Aber. Aber viele von den Ersten werden Letzte und Letzte werden Erste sein. Und dann folgt unser Gleichnis sozusagen als Kommentar auf diesen letzten Vers in Kapitel 19. Und diesem Gleichnis wollen wir uns heute beschäftigen. Wie üblich gliedere ich die Predigt in drei Abschnitte. Im ersten Abschnitt sagen wir etwas zu dem Ruf, im Weinberg zu arbeiten. Der Ruf zur Arbeit. Der zweite Abschnitt geht auf den Lohn ein, den die Arbeiter erhalten. Und im letzten Abschnitt hören wir etwas über die Ursache, warum die Arbeiter genau den Lohn erhalten, den sie erhalten. Der Ruf zur Arbeit, der Lohn und die Ursache für den Lohn. In gewisser Weise sind uns die Elemente in diesem Gleichnis ja schon vertraut. Das Bild des Weinbergs begegnet uns an einigen Stellen in der Heiligen Schrift. Auch schon, wer sich erinnern mag, in einem früheren Gleichnis, nämlich in dem vom Feigenbaum im Weinberg. Die Idee ist, dass der Weinberg sinnbildlich für das Reich Gottes steht. Das Reich Gottes, wie es sich hier in der Welt, in der Weltgeschichte offenbart. Das heißt, der Weinberg ist im weitesten Sinne ein Bild für die Kirche, für die Gemeinde. Der Hausherr, der Eigentümer des Weinbergs, ist Gott selbst. Und in dem Verwalter erkennen wir Jesus Christus. Und schließlich die Arbeiter, die in dem Weinberg herumlaufen und arbeiten, das sind die Menschen, die als Glieder der Gemeinde anzusehen sind. Ich stelle das alles jetzt mal ohne weitere Erklärung in den Raum. Im weiteren Verlauf werden wir sehen, dass dies tatsächlich so ist. Unser Text legt ja sehr großen Wert auf die Tatsache, dass der Hausherr Arbeiter in seinem Weinberg anstellt. Nicht weniger als 5-mal lesen wir davon. Und wer sich über die Stunden gewundert hat, die hier genannt werden, dann sei hier angemerkt, dass es hier um die jüdische Einteilung des Tages sich handelt. Die nullte Stunde war sozusagen der Sonnenaufgang. Das entsprach in etwa 6 Uhr morgens. Zu dieser Zeit wurden die ersten Arbeiter eingestellt. Dann kam die dritte Stunde, also 9 Uhr. Dann ging der Herr auf den Marktplatz, um weitere Leute zu rufen. Und das gleiche tat er nochmal um 12 Uhr, um 15 Uhr und um 18 Uhr. Das war dann die 11. Stunde. Die letzten Leute wurden also noch kurz vor Feierabend vom Markt geholt und in den Weinberg geschickt. Dieses Element des Marktes sollte uns hier auch nicht entgehen. Auf dem Marktplatz fanden sich damals nicht nur, wie wir es heute kennen, die Händler ein, um ihre Ware anzubieten, sondern dort versammelten sich auch die Tagelöhner. Also Leute, die keine feste Anstellung hatten, sondern die darauf hofften, dass jemand vorbeikommt, um ihnen für den Tag oder für einen halben Tag, wie auch immer, eine Arbeit anzubieten. Und genauso geschah es dann auch in unserem Text. Der Herr kam auf den Marktplatz und rief die Leute zur Arbeit in seinen Weinberg. Und wenn wir das übersetzen, dann heißt das nichts anderes, als dass Gott in der Welt die Menschen aufruft, für ihn, für Gott tätig zu sein. Dies wird unterstrichen durch die mehrfache Erwähnung der Tatsache, dass die Tagelöhner auf dem Markt doch nur untätig herumstehen. Was auch immer wir in der Welt tun, wenn wir es im eigenen Interesse tun, ohne Gedanken an das Reich Gottes, dann ist das alles in Wirklichkeit Untätigkeit. Dann ist alles sinnlose, vergängliche Mühe. Der Mensch, der sich nicht in den Dienst Gottes stellt, der kann trotz all seiner großen Erfolge, trotz all seiner Errungenschaften von Gott nur als untätig, als nutzlos angesehen werden. Denn alles, wonach dieser Mensch strebt, alles, was er erreicht, alles, was er an Errungenschaften zustande bringt, all das ist nicht dem Reich Gottes untergeordnet. All das wird nicht in den Dienst Gottes gestellt, sondern ganz im Gegenteil, es dient dazu, ein anderes Reich aufzubauen, ein Gegenreich zum Reich Gottes, ein Antireich. Warum steht ihr hier den ganzen Tag untätig? Ich bin der Herr, ihr sollt mich lieben, ihr sollt mir dienen. Das ist eure Pflicht und Schuldigkeit. Tut doch Buße von euren bösen, nutzlosen, sündigen Werken und kommt zu mir. Das ist der Aufruf, den Gott in die Welt hinaufgehen lässt. Ja, Gott selbst ruft hier. Gott selbst befiehlt hier. Alle, die dieses Wort verkünden, in welchem Ort und in welcher Form auch immer, all die sind nur Werkzeuge, nur Sprachrohre. Gott selbst ruft durch sein Wort, auch wenn er es durch Menschen verkünden lässt. Und er verheißt allen, die hören und kommen und ihre sündige Art hassen und die sich ganz und gar Gott anvertrauen wollen, dass sie tatsächlich Teilhabe am ewigen Leben geworden sind. Und es ist ja so, dass sehr viele Leute diesen Ruf hören. Sehr viele hören diesen Ruf. Das Wort Gottes befiehlt einem jeden Menschen Buße und Glauben. Da gibt es keine Ausnahmen. Und jeder, zu dem dieses Wort nach Gottes souveräner Vorsehung gelangt, jeder ist ernsthaft gerufen, ihm Folge zu leisten. Denn im Grunde erinnert es den Menschen doch nur an seine ursprüngliche Schuldigkeit gegenüber seinem Schöpfer. Und wir wissen, dass der Mensch sich aus dieser Pflicht davongestohlen hat. Und zwar in Person Adams. Aber das heißt nicht, dass diese Pflicht aufgehoben ist. Mitnichten. Kein Mensch hat das Recht, in seiner Sünde zu bleiben. Alle müssen sich bekehren. Alle müssen vom Weg des Ungehorsams umkehren und auf den Weg des Gehorsams zurückfinden. Das ist die Pflicht eines jeden Menschen. Und wenn dieser Ruf, dieser Befehl kommt, dann ist das Ergebnis, dass zwar bei weitem nicht alle, aber doch viele hören und dem Ruf Folge leisten. Das ist das Ergebnis der Verkündigung. Viele werden kommen. Nicht alle kommen mit dem gleichen Ziel oder mit der gleichen Gesinnung. Wenn wir mal lange, lange Zeit zurückdenken, ich glaube, es war das allererste Gleichnis vom Seemann, da hatten wir über die verschiedenen Weisen gesprochen, auf die das Wort Gottes im Menschen wirkt. Aber was auch immer jetzt der Beweggrund und der Antrieb gewesen sein mochte, um auf unseren Text zurückzukommen, viele Tagelöhner folgten dem Ruf und gingen zur Arbeit in den Weinberg. Interessant ist nun, dass dieser Ruf zu verschiedenen Tageszeiten erfolgte. Ich bin ja schon kurz darauf eingegangen. Wir finden in der Literatur sehr viele verschiedene Erklärungen, was es denn damit auf sich haben könnte. Ich will hier nur ganz wenige mal nennen. Manche glauben, dass wir hier in diesen Stundenabschnitten verschiedene Zeitalter erkennen, in denen Menschen in den Dienst Gottes berufen werden. Sie stützen sich dabei vor allem darauf, dass diese Abschnitte, bis auf den letzten, immer gleich lang sind, nämlich 3 Stunden. Der letzte ist nur 2 Stunden lang. Das ist zweifellos richtig, dass Gott seine Gemeinde durch alle Zeiten hindurch, durch alle geschichtlichen Epochen hindurch sammelt. Das ist ohne Frage richtig. Aber wenn wir diese Erklärung hier anwenden, dann stört etwas, nämlich, dass alle Arbeiter ohne Ausnahme bis zum Feierabend im Weinberg tätig sind. Wenn doch der Weinberg, wie wir gesagt haben, die irdische Offenbarung des Reiches Gottes ist, dann müsste man doch erwarten, dass diejenigen, die früh gekommen sind, auch früher Feierabend machen dürften. Das ist aber hier nicht der Fall. Andere wiederum deuten diese verschiedenen Tageszeiten, zu denen die Leute zur Arbeit kommen, als Ausdruck der verschiedenen Lebensabschnitte des Menschen. Einige sind eben schon von Kindesbeinen an im Weinberg des Herrn zu Hause. Andere dagegen werden erst im hohen Alter, kurz vor ihrem Tod vielleicht, gerufen. Und auch daran liegt natürlich viel Wahres. Aber auch das geht am Kern der Sache vorbei. Ich denke, es ist vielmehr so, dass es in diesem Gleichnis im Grunde nicht um verschieden lange Zeitspannen geht, sondern dass diese Zeitspannen nur ein Abbild verschiedener Grade, verschiedener Ausmaße der Tätigkeit im Reich Gottes sind. Und verschiedene Ausmaße hinsichtlich der Auswirkungen auf unser Leben. Es ist doch so, dass sich manche Tag und Nacht den Kopf zerbrechen über die Gemeinde, was ihr dienen könnte, was ihr schaden könnte. Die sind immer da. Andere dagegen bekommt man nur ein paar Mal im Jahr von Ferne zu Gesicht. Manche gehen gebückt unter der Last der Verantwortung. Andere dagegen haben einen recht bequemen Stand. Manche sind tagtäglich heftigsten Anfeindungen ausgesetzt, vielleicht sogar Verfolgungen. Andere dagegen leben ein recht unaufgeregtes Leben. Das alles nehmen wir an uns selbst und um uns herum wahr. Diese unterschiedlichen Erfahrungen sind jedem von uns geläufig. Und unser Problem ist, dass wir diese Unterschiede, diese verschiedenen Arten des Eingespanntseins in das Reich Gottes zugleich in eine Art Verdienstschema einzuordnen versuchen. Und genauso dachte auch Petrus im Kapitel 19. Der reiche Mann trennt sich nicht von seinem Besitz. Na, er wird sehen, was er davon hat. Aber ich und die anderen Jünger, wir haben alles aufgegeben. Wir haben alle Entbehrungen auf uns genommen. Auf uns wird in der Ewigkeit doch gewiss ein großer Lohn warten. Und zwar, weil wir dies alles getan haben. Wer viel und lange und intensiv und aufopferungsvoll in der Gemeinde wirkt, wer sich ganz und gar in den Dienst Gottes stellt, der erwirbt doch sicher ein großes Anrecht. Der darf im Gericht auf eine reiche Belohnung hoffen. Aber gerade diese Denkweise will uns das Wort Gottes heute austreiben. Wir lesen in Vers 8, wie am Ende des Tages der Hausherr seinen Verwalter beauftragt, die Arbeiter zusammenzurufen und ihnen den Lohn auszuzahlen. Ein sehr schönes Bild für das jüngste Gericht, in dem Christus selbst als Richter eingesetzt ist und einen jeden nach seinem Werk vergelten wird. Und in diesem Gericht wird es einiges Erstaunen geben, genau wie auch in unserem Gleichnis. Merkwürdig ist zunächst, dass diejenigen, die als Letzte gedingt wurden, die als Letzte eingestellt wurden, als Erste entlohnt werden sollen. Das Gegenteil dessen, was man erwarten würde. Es wäre doch vernünftiger, gerechter, diejenigen, die den ganzen Tag gearbeitet hatten, als Erste zu belohnen. Aber nein, die Letzten, die sich nur eine knappe Stunde im Weinberg herumgetrieben hatten, die vielleicht nur beim Wegräumen der Geräte und Werkzeuge behilflich gewesen waren, die wurden als Erste entlohnt. Und dann folgte die schlimmste Ungerechtigkeit. Die hätte alle Gewerkschafter in Empörung versetzt. Alle, vom Letzten bis zum Ersten, empfingen den gleichen Lohn, nämlich einen Denar. Ein Denar, das war hier erwähnt, war die römische Entsprechung der griechischen Drachme und bedeutete in etwa einen Tageslohn. Ein Denar oder eine Drachme war ein üblicher Tageslohn. Und somit war das eine angemessene Entschädigung. Zumindest für die Arbeiter, die seit Tagesanbruch im Weinberg geschuftet hatten. Und wenn wir uns erinnern, genau auf diesen einen Denar hatten sie sich ja auch mit dem Hausherrn geeinigt. Vers 2. Diese Bezahlung ging also auch nach ihrer Einschätzung völlig in Ordnung. Ja, wäre da nicht. Wäre da nicht die Tatsache, dass auch alle anderen, selbst jene, die in der Abendkühle kaum noch einen Handschlag tun mussten, genau diesen Lohn empfingen. Das fanden sie sehr ungerecht. Und darüber murrten sie. Wenn die schon einen Denar empfangen, dann hätten wir doch mehr verdient gehabt. Und gibt es auch verschiedenste Ansichten darüber, was denn dieser eine Denar zu bedeuten hat. Manche erblicken hier ein Bild für das ewige Leben, mit dem alle Arbeiter im Weinberg am Ende gleichermaßen belohnt werden. Aber dass diese Deutung nicht richtig sein kann, zeigt schon der Schlussvers 16, der eine ganz klare Unterscheidung trifft zwischen Berufenen und Auserwählten. Und auch die Aufforderung an die mürrischen Arbeiter in Vers 14 von einem von ihnen: Nimm das Deine und geh hin. Das erinnert doch eher an ein Weggeschickt werden als an die Einladung, ins ewige Leben einzugehen. Und dann gibt es andere, die glauben, dieser gleiche Lohn bedeute, dass in der Ewigkeit, in der neuen Schöpfung, für alle Erretteten eine gleiche Stufe der Herrlichkeit bevorsteht. Dass alle eine gleiche Herrlichkeit erlangen werden. Aber das lässt sich noch leichter widerlegen. Das wird schon kurz zuvor ad absurdum geführt, als Jesus den Jüngern beziehungsweise den späteren Aposteln eine besondere Stellung in der ewigen Herrlichkeit ankündigt. Sie werden auf Thronen sitzen und über die 12 Stämme richten. Noch andere Stellen der Heiligen Schrift sprechen davon, dass es durchaus unterschiedliche Stufen der Herrlichkeit geben wird. Etwa im 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Und wir brauchen gar nicht so weit zu blättern, denn sowohl Matthäus 19, Vers 30, als auch Kapitel 20, Vers 16 deuten eine gewisse Rangfolge an. So werden die Letzten die Ersten sein. Die Ersten werden die Letzten sein. Nein, die Bedeutung dieses Denars liegt woanders. Indem die Arbeiter nämlich nicht im Verhältnis zu ihrer Arbeitsleistung entlohnt werden, wird diese Belohnung von der eigentlichen Leistung abgekoppelt. Arbeit und Lohn haben faktisch nichts miteinander zu tun in diesem Gleichnis. Der Hausherr sagt eigentlich, ich bezahle euch nicht für das, was ihr geleistet habt, sondern nach meinem freien Ermessen. Was recht ist, das will ich euch geben. Der Denar steht stellvertretend für den Lohn, der nach Meinung des Hausherrn für jeden Arbeiter angemessen ist, nach seiner Meinung. Das kann eine große Herrlichkeit sein, kann eine weniger große Herrlichkeit sein, das kann aber durchaus auch die Verdammnis sein. Denn seien wir doch mal ehrlich, welchen Lohn können wir als Menschen im Reich Gottes denn erwerben? Wo ist unsere Fähigkeit, das ewige Leben zu verdienen? Wollen wir wirklich so fragen wie der reiche Jüngling, welche Werke muss ich jetzt noch vollbringen? Genau dieses Denkschema war der ersten Gruppe der Arbeiter eigen. Sie waren sogar mit dem Hausherrn um einen Denar übereingekommen. Sie arbeiteten um des Geldes wegen. Sie leisteten etwas, um etwas anderes zu verdienen. Das war ihr Problem. Denn wer auf seine Werke setzt, wer Gott im Gericht seinen eigenen Einsatz, seine Opfer, seine Erfolge vorrechnen will, der wird das Reich Gottes nicht erben. Der Lohn unserer Werke kann nur die ewige Verdammnis sein. Nichts von unseren Errungenschaften wird in der neuen Welt einen Platz haben. Denn all unsere Werke, auch die vermeintlich besten, sind über und über mit Sünde bedeckt. Und der Lohn der Sünde, das weiß jedes Kind, ist der Tod. Was uns in diesem Gleichnis klar gemacht wird, ist dies. Gott belohnt nicht nach dem Maß unserer Werke, sondern nach dem Maß seiner Gnade. Gott belohnt sich sozusagen selbst. Eine Bekenntnisschrift der Reformation, die bei uns weniger bekannt ist, das niederländische Glaubensbekenntnis, drückt das an einer Stelle sehr schön aus. Da heißt es nämlich in einem Artikel, in dem es um die guten Werke geht, indessen leugnen wir nicht, dass Gott gute Werke bei den Seinigen vergelte. Aber wir sagen, dass dies nur durch seine Gnade geschieht und dass er seine Gaben in uns krönt. Wenn irgendetwas, das wir leisten, Gott gefällt, Gott belohnenswert erscheint, dann deshalb, weil es sein eigenes Werk gewesen ist. Gott schenkt durch seinen Heiligen Geist die Gnade, auf Christus zu blicken Und indem wir auf Christus blicken, indem wir im Blick auf Christus handeln, tun wir, was Gott gefällt. Aber das können wir uns niemals selbst zuschreiben. Und dazu kommt noch was anderes. Wir können das Maß der Gnade Gottes nicht messen. Wir sehen nur das, was vor Augen ist. Wir sehen Arbeiter, die kaum eine Stunde gearbeitet haben und denken uns, na, die können ja wohl nicht viel verdient haben. Haben sie auch nicht, aus sich selbst heraus. Aber durch die Gnade Gottes haben sie von sich selbst weggeblickt. Sie haben jede Selbstgerechtigkeit fahren lassen, jeden Dünkel, jedes Denken in Kategorien von Werken und Verdiensten. Nach menschlichem Ermessen, tja, da mögen sie nicht viel geleistet haben, aber doch war Gottes Gnade in ihnen groß. Und so wird am Ende vieles anders ausgehen, als unsere eigene Beobachtung und Bewertung das erwarten lässt. Viele, nicht alle, aber viele von den Ersten werden Letzte. Und Letzte werden Erste sein. Lasst euch das eine Warnung sein, ihr Jünger. So hört man Jesus hier eigentlich sagen. Dass ihr auf 12 Thronen sitzen werdet und andere nicht, hat nichts damit zu tun, was ihr geleistet habt, sondern das habt ihr einzig und allein dem souveränen Wohlgefallen Gottes zu verdanken. Und damit sind wir bei der Ursache für dies alles angekommen. Wo ist der Grund dafür, dass es sich genau so verhält? Der Grund ist, dass Gott Gott ist, dass er souverän ist, dass er hoheitlich, ohne auf andere Rücksicht nehmen zu müssen, seinen eigenen ewigen Ratschluss verwirklicht. Viele sind berufen, aber wenige auserwählt. Viele hören den Ruf zur Umkehr und verstehen ihn und kommen ihm in gewisser Weise auch nach. In vielen Erweckungskirchen, vor allem in den neuzeitlichen, ist das zu beobachten. Aber wenn das Wort des Lebens nicht wirklich Eingang findet, wenn der Heilige Geist nicht den unvergänglichen Samen, von dem Petrus einmal spricht, tief ins Herz einpflanzt, sondern wenn bloß der Verstand und das Gefühl angesprochen werden und entsprechend reagieren, dann geht es uns so wie den ersten Arbeitern, die ihren Dienst vor allem als Verdienst sahen und folgsam ihre Arbeit verrichteten, weil sie sich eine angemessene Belohnung versprachen. Denn wenn wir unsere Werke zum Maßstab machen wollen, dann sind wir sehr, sehr weit von der Wahrheit der Heiligen Schrift entfernt. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind sein Werk, erschaffen in Christus Jesus, nicht wegen, sondern zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Das ist ein bekannter Abschnitt. Epheser 2, Vers 8 bis 10. Wer will da also noch protestieren? Wer will Ansprüche stellen? Wer will vor den Richter hintreten und klagen, gerecht ist das aber nicht, so wie es die ersten Arbeiter getan hatten? Die Antwort des Hausherrn war vernichtend. Habe ich nicht Macht, mit dem Meinen zu tun, was ich will? Blickst du darum neidisch, weil ich gütig bin? Vers 15. Denn genau das taten sie. Diese Güte Gottes passte ihnen nicht. Aber damit zeigten sie nur, dass sie diese Güte oder Gnade nicht kannten. Wer gegenüber der Güte Gottes, die er zum Beispiel in der Erwählung zeigt, die er darin zeigt, dass er seinen Sohn in den Tod dahin gibt. Die er darin zeigt, dass er sein erwähltes Volk vollkommen errettet, wer gegenüber dieser Güte Gottes uneinsichtig ist und sich darüber beklagt, wer sie als ungerecht darstellt, wer dagegen agitiert, wer das Wort Gottes so verdreht, dass am Ende nicht die Gnade, sondern doch der Verdienst des Menschen das Maß aller Dinge ist. Der braucht gar nicht weiter über die Tiefe des Reichtums Gottes oder über den Reichtum seiner Gnade zu sprechen, denn er kann damit in Wirklichkeit nichts anfangen. Und wer jetzt einwendet, aber die Schrift sagt doch, dass Gott jeden nach seinen Werken richten wird, dann ist die Antwort ja, das ist richtig. Aber seid auch daran erinnert, dass unsere Werke nur eins verdienen, den Tod. Die Werke, die uns das ewige Leben bringen, sind nicht unsere Werke, sondern es sind die Werke, die Gott zuvor bereitet hat, die Jesus Christus vollbracht hat und an denen wir durch Glauben Anteil haben. Und dass wir daran Anteil haben dürfen, ist nur Gnade. Die Erwählung zum ewigen Leben ist nicht aus Werken, sondern aus Gnade. Unseren Platz hier in der Gemeinde nehmen wir nicht ein wegen unserer Werke, sondern aus Gnade. Die Früchte, die wir in der Gemeinde sehen, kommen nicht Kraft unserer Werke zustande, sondern aus Gnade. Und auch aller Einsatz, den wir im Großen wie im Kleinen zeigen, ist ein Gnadengeschenk. Gott gibt uns das alles. Er rüstet uns zu. Er lenkt uns nach seinem Wohlgefallen. Und zwar so, dass wir nicht wie Marionetten hin und her gerissen werden von einem guten Werk zum nächsten, sondern dass unser Wille dem Willen Gottes gleichgestaltet wird. Eben weil wir durch Glauben in Christus eingefügt sind und als Glieder seines Leibes seinem Bild entsprechend geformt werden und ihm immer ähnlicher werden. Und in diesem Sinne haben wir dann die zahllosen Stellen in der Bibel zu verstehen, die uns einen großen Lohn verheißen. Denn auch das müssen wir immer bedenken. Dann belohnt Gott nicht uns, sondern, wie wir gelesen haben, er krönt seine Gnadengaben in uns. Mit anderen Worten, durch seine erwählte, erlöste Gemeinde krönt und verherrlicht er sich am Ende selbst. Amen.